Ich würde gerne den Text vorlesen. Und zwar steht er in Lukas 8, die Verse 4 bis 15, falls ihr mit aufschlagen wollt. Ich werde nach der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Die Menschen scharten sich in großer Zahl um Jesus und von Ort zu Ort wurden es mehr, die mit ihm gingen. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dorngestrüpp. Die Dornenbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten die Sonne. Und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfach Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeute. Da sagte er, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet. Denn sie sollen sehen und doch nicht sehen, sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf, aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Ich würde gerne noch für Jens beten und würde dich mal bitten, hier nach vorne zu kommen. Ja Gott, ich möchte für Jens beten, dass du ihn jetzt gebrauchst, dass er echt zu uns redet, Worte, die du ihm einfach gibst, ne, dass du ihn mit deinem Heiligen Geist erfüllst und dass du unsere Herzen aber auch bereit machst. Danke dafür, dass du Jens damit ausgestattet hast und bitte ich jetzt einfach um diese Zeit. Amen.
Ich freue mich auch, ddass ihr alle hier seid. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und das ist sehr cool. Ich glaube, dass wir heute sehr viel hören werden, aber ich glaube, das wird auch alles sehr relevant für dich und für dein Leben. Und vielleicht dachtest du erstmal so beim Thema irgendwie Geheimnis, The Secret, was ist das, was soll das? Und Markus hat schon ein bisschen gesagt, es geht um das Geheimnis, was wir in der Bibel finden. Aber bevor wir uns das Geheimnis in der Bibel angucken, habe ich euch drei andere Geheimnisse mitgebracht. Das kennen bestimmt einige von euch. Stonehenge in dem Süden Englands, Steine, riesige Blöcke, die da irgendwie hingeschafft wurden. Und es ist ein Geheimnis, man weiß nicht ganz genau, wie kam das da hin und wie haben die das so geschafft, dass diese tonnenschwere Dinger da irgendwie so gestapelt sind. Und es gibt einige Theorien und so, aber letztendlich weiß keiner ganz genau, wie das so geschafft wurde. Es ist ein Geheimnis. Oder vielleicht habt ihr den Namen Jack the Ripper schon mal gehört. Ein Mann aus London, der gelebt hat, ein Serienmörder, der mit einem Messer ganz viele Frauen ermordet und aufgeschlitzt hat. Und er wurde nie gefasst, es wurde irgendwie nie geklärt, warum er das gemacht hat. Und es war ein Geheimnis, das echt durch ganz London ging. Und er ging wirklich in die Geschichte rein als schrecklichster Mann Londons. Oder ein letztes Geheimnis ist das Bermuda-Dreieck. Über 100 Flugzeuge und Schiffe sind da irgendwie untergegangen, sind abgestürzt. Gibt es auch viele Theorien, warum das passiert und einige sind auch echt schlüssig, aber letztendlich weiß keiner ganz genau, warum das so ist. Und das ist ein Geheimnis der Natur, warum da so viele Flugzeuge und Schiffe untergehen. Und die Bibel, ich bin zu weit, ich fahre zu schnell, die Bibel hat auch ein Geheimnis, von dem Markus geredet hat. Das Geheimnis möchte ich jetzt aber direkt auch am Anfang lüften. Das heißt, es ist nicht viel Spannung, ich nehme es euch direkt weg. Nämlich in Epheser Brief in der Bibel steht, durch ihn, also durch Jesus, wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Er schenkte uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Und weil es ihm so gefiel, hat er uns in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte, Einblick nehmen lassen. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen, alles unter das Haupt von Christus zu bringen. Alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. Das ist das Geheimnis der Bibel. Das ist das Geheimnis, was ich euch heute weitergeben möchte, worum es sich heute drehen soll. Das Geheimnis, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist als Gottes Sohn und für dich, um für dich zu sterben. Jesus war sich nicht zu schade, vom Himmel runterzukommen, weil du ein Mensch voller Sünde bist. Und wenn man dieses Geheimnis weitersagt, wenn man dieses Geheimnis, was nicht geheim ist, weitersagt, dann stößt man oft auf Probleme. Dann stößt man irgendwie auf Reaktionen und man muss damit umgehen. Und genau das beschreibt auch dieses Gleichnis, was Jesus erzählt. Drei verschiedene Arten, drei Probleme, wie Leute damit umgehen, wenn sie dieses Geheimnis, wenn sie diese Botschaft von Jesus hören. Und die wollen wir uns heute angucken. Das erste Problem, das ist ein übernatürliches Problem. Die Saat fällt auf den Boden, auf den Weg direkt und die Vögel kommen und picken es direkt wieder weg. Das heißt, Jesus sagt es dann direkt in der Auslegung, der Teufel kommt und pickt das Wort direkt wieder aus dem Herzen, sodass nicht mal irgendwie Glaube entstehen kann. Es entsteht nicht mal eine Frucht, sondern direkt von Anfang an wird das wieder weggepickt. Das Wort dringt irgendwie nicht mal ins Herz rein. Das heißt, die Person, die hat ein hartes Herz. Wie so ein Boden, da war so ein Weg, wo der Bauer rüberläuft und streut diese Saat aus und da fällt natürlich auch ein bisschen was auf diesen Pfad, wo alles platt getrampelt ist. Und die Vögel kommen und essen es einfach direkt weg. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von Hans. Der heißt wirklich Hans, ich war nicht so unkreativ. Der heißt Hans und ich habe es in einem Buch gelesen, das war ein ganz normaler Typ, der eine Ausbildung gemacht als Raumausstatter und war dann auch bei der Bundeswehr für ein paar Monate. Und seine Frau hat er dann nach der Bundeswehr kennengelernt. Die hieß Martina, oder heißt, leben glaube ich noch, und haben Zwillinge bekommen. Das Komische war dann aber, dass nach der Geburt die Martina, seine Frau, irgendwie immer mehr an Gewicht zunahm. Und sie ging ins Fitnessstudio und so, aber es wurde nicht besser. Und sie ging zu verschiedenen Ärzten und die konnten ihr auch nicht helfen. Und irgendwann war sie beim Arzt und der hat sie dann mal scannen lassen und dann kam raus, dass sie Krebs hat. Und zwar schon richtig fortgeschrittenen Krebs. Und der Hausarzt sagte, das können wir nicht mehr behandeln. Aber der Hans und die Martina, die wollten nicht aufgeben. Und sie gehen zum Spezialisten und Martina wird operiert. 8 Stunden und wird oft wiederbelebt und ganz kritisch, aber sie überlebt diese Operation. Und der Hans, der fragt sich, warum ist das alles passiert? Und fragt den Arzt, und ich möchte euch das mal vorlesen. Das ist jetzt in der Ich-Erzählung. Auf meine Frage, ob er oder seine Kollegen, also die Ärzte, schon die Ursache für Martinas Erkrankung erkannt hätten, meinte er, sie würden vermuten, dass sie während der Schwangerschaft ein Medikament auf Hormonbasis bekommen habe, welches die Geburtswehen 2 Monate vor der Entbindung unterdrücken sollte. Nach der Geburt sei es aber wichtig, dass dieses Medikament langsam abgesetzt wird. Darüber seien aber im Mutterpass keinerlei Vermerke zu finden. Daher gingen sie von der Vermutung aus, dass dieses Medikament sofort nach der Entbindung komplett abgesetzt wurde. Das würde eine mögliche Erklärung dafür sein, dass die Nebennierenrinde gestört wurde. In der Folge hätten sich daraus der Tumor und dann die Metastasen gebildet. Dieses Gespräch brannte sich tief in mein Gedächtnis ein und ich entwickelte immer mehr Rachegefühle gegen den Arzt, der unbeabsichtigt, aber leichtfertig diesen Fehler begangen hatte. Und weiter heißt es, meine Hassgefühle dem Arzt gegenüber, der damals scheinbar versagt hatte, waren so groß, dass ich schließlich beschloss, ihn dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Gerichtlich hätte ich keine Chance, sagte ich mir. Kein Arzt wird mich dabei unterstützen. Für mich wurde immer mehr klar, wenn ein Arzt solche Fehler aus Oberflächlichkeit oder Gleichgültigkeit begeht, sollte man verhindern, dass so etwas wieder passiert. Ja, nach einigen Tagen sah ich es als meine besondere Mission an, diesen Arzt zu erschießen. Eine total krasse Geschichte, die wirklich in Deutschland passiert ist und dieser Mann schmiedet einen Plan, wie er diesen Arzt erschießen kann. Er hat noch ein Gewehr von sich, von der Bundeswehr, und will diesen Mann erschießen. Und hat den Tag rausgesucht, hat den Ort rausgesucht und will will losgehen und diesen Arzt erschießen, aber vorher kommt ein Versicherungsvertreter in sein Haus und sie reden über Versicherung und dann kommen sie aber auch auf das Thema in ihrer Lebenssituation. Und der Versicherungsvertreter findet raus, dass seine Frau todkrank ist. Und er holt seine Bibel aus dem Auto und liest den beiden aus der Bibel vor. Und dann heißt es weiter im Text, während der Vertreter in seinem Auto davonfuhr, ging ich benommen die Treppe hoch in mein Zimmer und suchte nach meiner Lutherbibel, die ich vor vielen Jahren als Konfirmand bekommen hatte. Allerdings wusste ich nicht, wo ich sie aufschlagen sollte, vorne, hinten oder besser in der Mitte. Ich musste mir eingestehen, dass ich viel zu wenig über den Inhalt der Bibel wusste, um eine Entscheidung treffen zu können. Während der Zeit meiner Konfirmation hatte ich einmal mit Interesse das Johannesevangelium gelesen. Es war damals für mich eine spannende Geschichte über Jesus, den Sohn Gottes. Aber der Ausgang dieser Geschichte war für mich ein Beweis dafür, dass dieser Jesus nicht der Sohn Gottes war. Bestenfalls ein außergewöhnlich guter Mensch mit hervorragenden Eigenschaften. Die unfassbare Tatsache, dass Gott die Kreuzigung seines vermeintlichen Sohnes zuließ, war für mich zu jener Zeit der Grund, mit dem Lesen der Bibel aufzuhören. Sollte ich jetzt vielleicht noch einmal aufmerksam dieses Evangelium lesen? So begann ich in der Bibel zu blättern, um das Johannesevangelium zu finden. Ich stoppte, als ich beim Blättern der Seiten auf einmal auf folgenden Text aufmerksam wurde. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Urteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Diese Worte begriff ich sofort, denn sie spiegelten meine inneren Probleme wider. Den Arzt, welchen dieser unglückliche Fehler unterlaufen war, hatte ich in meinem Herzen bereits zum Tode verurteilt und ich selbst wollte das Urteil vollstrecken. Ich war in Hass und Mordplänen gefangen und nur eine Vergebung, die aus der Tiefe meines Herzens kam, würde mich in die Freiheit führen. Immer wieder habe ich diese Worte gelesen und darüber nachgedacht. Schließlich begann sie in meiner Seele wie eine wunderbare Medizin zu wirken. Beeindruckt von diesen Aussagen fand ich schließlich das Johannesevangelium und die Worte aus Johannes 8. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wer die Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Diese Worte zündeten ein Licht in meiner Seele an. Eigenartigerweise verschwanden nun auch meine Hassgefühle. Und da ich meinen ursprünglichen Plan nun endgültig verworfen hatte, nahm ich meine Waffe und warf sie in die Weser. Dieser Mann war von Hass erfüllt. Dieser Mann hat Jesus gekannt, hat vielleicht an Jesus geglaubt und meinte, das war ein guter Mensch. Aber es ist wie bei diesem Boden. Es kam nicht in sein Herz bis zu diesem Zeitpunkt, wo er plötzlich die Bibel aufgeschlagen hat und gemerkt hat, es verändert sich etwas, wenn ich diesen Mann in mein Herz lasse. Und er sagt, sein Herz verändert sich, sein Hass ist plötzlich weg. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du jetzt hier sitzt, ob du denkst, so, ja, Jesus war ein guter Mensch, oder ob du denkst, Jesus, komm, geh mir weg mit diesem Mann, oder ob du vielleicht wirklich an Jesus glaubst und sagst, das ist der Sohn Gottes. Aber Gott möchte, dass du verstehst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dass du dieses Geheimnis annimmst und es in dein Herz reinlässt und sagst, ich möchte dir vertrauen. Denn das Problem ist, dass Menschen grundsätzlich böse sind. Menschen haben nichts Gutes an dich. Selbst wenn du nur einmal lügst, wenn du einmal deinen Kommilitonen irgendwie was vormachst oder abschreibst oder selbst eine gute Tat nicht tust, dann ist das Sünde. Dann ist das eine schlechte Tat, die dich von Gott trennt, weil Gott ist heilig und Gott ist rein und das passt nicht zusammen. Und dieses Problem löst er dadurch, dass Jesus als Mensch auf diese Welt kommt und rein ist und trotzdem stirbt und da deine Sünde trägt. Ist ganz einfach zu vergleichen, wer hat ein Auto? Ich hatte mal ein Auto. Wenn du in Kiel parkst, dann kriegt man schnell so einen Schuldschein. Also ich hatte einige von diesen roten Zetteln an meiner Scheibe kleben und du hast ein Vergehen begangen und deswegen musst du 20 Euro bezahlen. So, wenn du jetzt aber sagst, oh, ich bin so ein armer Student, ich kann mir das einfach nicht leisten, diese 20 Euro, ich kann die nicht zurückbezahlen. Und dann komme ich mit meinem Geld und sage, hier, ich bezahle das für dich. Dann ist diese Schuld, dieses Vergehen, was du begangen hast, ist dann ausgeglichen. Es ist weg und du bist schuldfrei. Und genau das hat Jesus getan. Er hat deine Schuld genommen, deine Lügen, deine ganzen schlechten Taten, hat er genommen und ist für sie gestorben. Und was du machen musst, ist es einfach anzunehmen mit deinem Herzen. Du musst mit deinem Herzen glauben. In Römer 10, Vers 10 steht, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Das ist das Einzige, was du machen musst. Dieses Geheimnis annehmen und mit dem Herzen glauben, mit dem Herzen vertrauen. Vertrauen ist im Griechischen einfach das gleiche Wort wie Glaube. Und Vertrauen macht es deutlich, was es wirklich heißt, an Jesus zu glauben. Viele sagen irgendwie, ich glaube an Jesus. So wie Hans sagte irgendwie, ich glaube an Jesus, aber ob der wirklich Gottes Sohn war, ne? Aber wenn du sagst, ich vertraue Jesus, dann ist das eine persönliche Ebene. Dann ist das eine ganz andere Ebene. Und was Vertrauen wirklich ist, das möchte ich euch mit einem kleinen Video zeigen. Das Mädchen hat es leider falsch verstanden und hat sich nach vorne fallen lassen. Aber Vertrauen, viele von euch kennen diesen Fall. Man lässt sich nach hinten fallen in die Arme und man wird aufgefangen. Man vertraut darauf, man macht die Augen zu und man lässt sich fallen. Eigentlich dann optimalerweise nach hinten. Und das ist Vertrauen. Wirklich sich in die Arme von Jesus fallen zu lassen. Und wenn man fällt, dann hat man keine Kontrolle mehr, sondern man lässt sich einfach nur fallen in die Arme von Jesus. Und das wünsche ich mir für dich, dass du das wirklich tust und dass du dem Teufel nicht die Chance gibst, es direkt wieder wegzupicken. Das zweite Problem hat was mit Streichhölzern zu tun. Und ihr alle kennt das, wenn man Streichholz anmacht, dann flammt das kurz auf und wird dann wieder ein bisschen weniger. Und wenn ein Windhauch kommt, ein bisschen stärkerer Windhauch, dann geht's direkt wieder aus. Und irgendwie, manchmal fühle ich mich wie so ein Streichholz. Ich bin motiviert als Christ, ja. Der zweite Boden, man hat es angenommen, es kommt so eine kleine Pflanze, die geht direkt auf, man ist motiviert, wie so ein Streichholz. Aber dann irgendwie kommt ein Hauch, dann kommt ein Windstoß und man wird irgendwie ganz klein und man geht vielleicht sogar aus und man hat irgendwie keine Kraft mehr. Ja, es gibt Zeiten, da denke ich so, ich brenne wirklich für Jesus. Da denke ich wirklich, ich bin so eine heiße Flamme. Aber dann kommen diese Prüfungen, von denen Jesus geredet hat in diesem zweiten Teil des Gleichnisses. Die Samenkörner fallen auf den steinigen Boden. Und das war damals so, dass der Boden trotzdem eine Erdschicht hatte, da wo Jesus gelebt hat. Und unter dieser dünnen Erdschicht war dann eine härtere Schicht von Stein oder von harten Boden. Das heißt, die Pflanze konnte durchaus irgendwie aufgehen und ging auch schnell auf, aber das Problem war, dass die Wurzel nicht so tief runter konnte, sodass direkt, wenn irgendwie was Größeres kam, äußere Umstände kamen, die Pflanze wieder eingegangen ist. Wenn die Prüfung kommt, sagt Jesus, das sind die Leute, die begeistert sind, die das annehmen, die sagen, ja, ich glaube, aber wenn Prüfungen kommen, dann wenden sie sich ab. Wer von euch hat schon mal eine Prüfung geschrieben? Okay, wer hat noch keine Prüfung geschrieben? Das ist ja komisch. Bei Prüfungen muss man, um sie zu bestehen, muss man den Stoff der Prüfung lernen, auswendig lernen. Oder je nach Studiengang muss man auch mehr oder weniger lernen. Ich muss nicht so viel lernen als Pädagoge. Mehr malen und so. Nein, wir müssen auch wirklich studieren. Aber man muss für eine Prüfung auch sich wirklich ransetzen. Man muss gucken, okay, was kommt da? Man muss sich vorbereiten auf eine Prüfung. Und genauso ist es auch in deinem Leben. Es werden Prüfungen kommen und es werden Sachen kommen, die vielleicht echt schwer sind. Es werden Prüfungen kommen, wo du denkst, so, warum ist das alles so? Vielleicht wirst du irgendwie gemobbt. Vielleicht wirst du ausgelacht, weil du Christ bist. Vielleicht hast du einen Verlust irgendwie erlitten und hast eine Person verloren, die dir sehr wichtig war, oder eine Person hat dich enttäuscht, die ein Glaubensvorbild war. Du hast irgendwie vielleicht auch Leid oder Sünde oder irgendwas, was dich immer wieder runterzieht. Prüfungen, in denen du lebst, wo du denkst, so warum ist das so? Und du zweifelst und du weißt nicht, warum das so ist. Und du fragst dich, warum ist diese Prüfung da? Und ich habe mich gefragt, was wäre ein Studiengang ohne Prüfungen? Ziemlich geil, würde ich direkt einführen. Aber ich glaube, ich würde auch nichts lernen, weil ich würde mich niemals hinsetzen, wenn es keine Prüfung gibt und ich einfach die 3 Jahre da absitzen muss, hätte ich mich nie hingesetzt und mich irgendwie für irgendetwas wirklich begeistern lassen. Sondern ich hätte mich da irgendwie durchgemogelt und hätte nie was wirklich gelernt. Es ist so ein Lehrerspruch, aber Prüfungen sind eigentlich für die Schüler und nicht für die Lehrer. Natürlich müssen die Lehrer auch wissen, was die Schüler können, aber letztendlich werden durch Prüfungen erst den Schülern klar, was sie können. Durch eine Prüfung wird mir klar, was ich kann. Wenn ich eine Prüfung schreibe und ich sage, okay, lief nicht so gut, dann weiß ich, ich muss da irgendwie mehr lernen. Und wenn ich ganz leicht das irgendwie schaffe, dann weiß ich, ich kann den Stoff. Prüfungen sind für dich. In der Bibel, in 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 13 steht, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Und in 1. Petrus 1, ab Vers 6 steht, deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold. Gott weiß, was du tragen kannst. Gott weiß, welche Prüfungen du bestehen kannst. Und Gott will nicht, dass du in Prüfungen auf die Schnauze fällst. Durch die Prüfung wird dein Glaube geprüft. Dein Vertrauen wird dadurch gestärkt, weil du aus einer Prüfung gehen wirst und merken wirst, was du eigentlich mit Gottes Kraft kannst. Und deshalb sind wir hier aufgefordert. Deshalb freuen die sich hier im Petrusbrief, weil sie in Prüfung sind, weil sie wissen, Gott weiß genau, was ich abkann und Gott möchte, dass ich gestärkt werde in meinem Glauben, in meinem Vertrauen, in meiner Beziehung zu Jesus. Und Jesus sagt direkt hier, was das fast die Lösung für das Problem ist. Nämlich die Lösung ist, dass diese Wurzel tiefer gehen muss. Jesus sagt, die Wurzel fehlt bei dieser Pflanze. Deswegen geht sie ein und wenn dir in einer Prüfungszeit der Stoff fehlt, dann wirst du die Prüfung nicht bestehen. Du musst dafür lernen, du musst dich dafür vorbereiten. Und ich möchte dich heute ermutigen, wirklich dein Herz weit aufzumachen und Jesus wirklich da reinzulassen, dass du der Pflanze wirklich den Platz gibst, genug Wurzel zu entfalten. Es ist so ein inneres Problem, so diese Steine, die im Weg sind, die in deinem Herzen im Weg sind, die wirklich der Wurzel den Platz rauben. Mach wirklich dein Herz weit auf und schmeiß die Steine, Sorgen, Prüfungen, Zweifel, Angst, wirf das weg. Und stärke vielmehr deine Beziehung zu Gott, zu Jesus, durch Bibellesen, durch Gemeinschaft, durch Gebet. Und stärke deine Beziehung zu Gott, dann wird deine Wurzel richtig tief in dein Herz reingehen und du wirst fest sein für die Prüfungen, die auf dich zukommen werden. Und du wirst diese Prüfung bestehen, weil der Einzige, der will, dass du fällst in der Prüfung, das ist der Teufel. Vertraue Jesus und lass dich von ihm mit dem ausstatten. Er gibt dir Gemeinschaft, er gibt dir die Bibel, er gibt dir das Gebet. Deshalb nutz das und stärke deine Beziehung zu Jesus. Stärke deine Wurzel, damit du nicht umknickst. Du wirst erleben, wenn du das tust, dass die tiefen Zeiten, dass diese Prüfungen dich besonders nah an Gott bringen. Und dass diese Zeiten dich wachsen lassen, weil du immer mit einer Lektion aus dieser Prüfung rausgehen wirst. Deshalb räum diese Steine weg und lass die Wurzel wirklich wachsen. Das dritte Problem und das letzte Problem hat was mit äußeren Umständen zu tun. Die Saat fällt in die Dornen und die Saat geht auf. Und die Dornen gehen auch auf und gehen schneller auf und wachsen schneller und ersticken die Pflanze. Und ich möchte euch von meiner Abi-Zeit erzählen, wo ich noch jung und frisch war und in meiner Blüte des Lebens zu meiner Abi-Zeit. Da war ich so ein Schüler, war ein ganz guter Schüler, glaube ich, und habe das Leben halt so genossen. War irgendwie immer mal wieder auf Partys und habe mich mit Freunden getroffen. Man hat so gechillt, was man so macht als Schüler oder auch als Student noch. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, so im Nachhinein, dass ich schon eine Glaubenspflanze hatte, dass ich schon gesagt habe, ich glaube an Jesus und ich, ich vertraue auch wirklich Jesus. Und da war so eine kleine Pflanze. Aber das Problem war in meiner Abi-Zeit, dass da viele andere Dinge waren außenrum, die viel größer waren als meine Glaubenspflanze. Und die meine Pflanze schön klein gehalten haben. Die es nicht zugelassen haben, dass da irgendwie Früchte entstanden sind. Und das ist das Problem bei diesem letzten Boden. Bei diesem letzten Problem. Viele Menschen denken irgendwie, man ist Christ, wenn man an Gott glaubt. Aber an Gott zu glauben, in die Kirche zu gehen oder so, das macht dich nicht zum Christen. Sündenvergebung anzunehmen, das ist vielleicht der Anfang und das ist ein wichtiger Schritt. Aber wenn du dabei stehen bleibst, dann ist das nicht Christsein. Dann ist das nicht Nachfolge. Im Jakobusbrief wird beschrieben, dass das ein toter Glaube ist. Ein Glaube, ein Christsein ohne Auswirkungen, ohne dass sich etwas verändert in deinem Leben, ist ein toter Glaube. Und wenn etwas tot ist, dann bringt mir das nichts. Ist das bei dir vielleicht ähnlich, dass du irgendwie so eine Pflanze hast, die kümmerlich und klein ist? Du hast dich für Jesus entschieden, aber irgendwie führst du so ein Doppelleben. Man macht Party, man macht irgendwie andere Dinge. Viele andere Dinge sind wichtig. Jesus ist auch da, aber viele andere Dinge sind viel wichtiger. Jetzt kommt ein Schriftgelehrter und fragt Jesus, was das wichtigste Gebot ist. Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das wichtigste Gebot, was Jesus hier sagt. Das größte und wichtigste Gebot ist, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Und von ganzem Herzen, da ist nicht wirklich viel Platz für andere Dinge. Eigentlich ist da nämlich gar kein Platz. Stellt euch vor, euer Herz wäre ein Haus. Und Jesus steht draußen vor der Tür und möchte rein in dein Herz. Und du lässt ihn auch rein. Und du machst die Tür auf und machst ihn check. Oder umarmst ihn auch. Weiß nicht, wie du das machst. Und er kommt rein und geht in den Flur und sieht eine Tür und will da rein und greift nach dem Henkel und wow, Jesus. Nicht, nein, hier ist das Wohnzimmer. Setz dich da in den Sessel, machst dir bequem. Ja. Und du freust dich. Aber so funktioniert Christsein nicht. Jesus will dein ganzes Herz, er will in dein ganzes Haus und es bringt nichts, wenn du Jesus im Wohnzimmer sitzen lässt. Jesus ist nicht das Wichtigste und das ist das Problem bei diesem Boden, bei dieser Saat, sondern die Dornen, andere wichtige Dinge, Party, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, das ist wichtiger als Jesus und das überwuchert Jesus. Und er sitzt schön im Wohnzimmer, aber die anderen Zimmer sind gefüllt mit Geld und sind gefüllt mit Ruhm und was weiß ich, was du in dein Zimmer noch verstaust. Wenn du bemerkst, dass es in deinem Leben so ein Unkraut gibt, dann möchte ich dich einladen und ermutigen, dieses Unkraut an der Wurzel zu packen und es rauszureißen. Dass du wirklich anfängst zu jäten und Jesus mehr Raum gibst, damit deine Pflanze wachsen kann. Das beste Mittel gegen dieses Problem ist, das Unkraut rauszurupfen und dein geistliches Leben wieder aufzupeppen. Ich weiß nicht, was dein Unkraut in deinem Leben ist, ob das Internet ist, ob das Filme sind, ob das Pornografie ist, ob das Macht ist, ob das Erfolg ist, irgendwelche Umstände, die dir wichtiger sind als Jesus. Dann nimm diese Dinge weg und lass deine Beziehung zu Jesus wieder wachsen. Mach dir bewusst, wo du Jesus ausschließt und lass Jesus durch den Heiligen Geist in deinem Herzen aufräumen. Er möchte das und du wirst immer wieder fallen und du wirst dich immer wieder wundern, wie schnell Unkraut wachsen kann. Aber dann darfst du wieder zu Jesus kommen und sagen, Jesus, da ist wieder eine ganz, ganz große Pflanze in meinem Herzen. Und dann wird er dir helfen, diese Pflanze rauszureißen. Lasst uns wirklich aktiv werden und ausmisten. Vergessen zu klicken. Wir kommen nämlich schon zum letzten Punkt. Die letzte Saat fällt auf den guten Boden. Und das ist das, wie es genau sein sollte. Sie fällt auf den Boden und wächst und bringt hundertfache Frucht. So ist es, wenn wir dieses Geheimnis von Anfang an was ich am Anfang angesagt habe, annehmen. So ist es, wenn wir Jesus wirklich den ganzen Platz in unserem Herzen geben. Wenn wir Jesus in unserem Herzen wirklich Wurzeln schlagen lassen. Wenn wir Steine wegräumen und die Wurzel tief in das Herz eindringen kann. So ist es, wenn wir die Dornen, die Dinge in unserem äußeren Umfeld wirklich beseitigen und unsere Pflanze nicht gestört wird. Wenn wir das beachten, dann ist es wie bei diesem vierten Boden, dann werden die Früchte entstehen, dann wird die Pflanze stark und sie wird wachsen. Geistliche Früchte sind göttliche Veränderungen in einem Menschen, der Jesus liebt. Das sind die Früchte und das wird entstehen, wenn du das beachtest und wenn du dich von Gott gebrauchen lassen möchtest. Geistliche Früchte sind nicht plötzlich da. Das ist nicht so, dass die plötzlich auftauchen, die Pflanze ist da und dann ist da so eine Frucht, sondern sie wachsen und sie möchten auch in dir wachsen und sie werden wachsen. Und du musst dich dafür nicht anstrengen. Ein Baum strengt sich nicht an, dass da ein Apfel wächst, sondern es kommt einfach. Und wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann wird eine Frucht bei dir entstehen, dann werden Früchte bei dir entstehen. Das ist ein Prozess. Du bist nicht direkt ein Superchrist von den einen Tag auf den anderen. Du bist nicht ein Superchrist, wenn du jetzt irgendwie wirklich den Schritt machst und Jesus in dein Herz lässt. Es werden Prüfungen kommen, es werden Dornen kommen und das wird alles da sein, aber wenn du mit Jesus unterwegs bist und es ernst meinst, dann werden Früchte kommen. Wenn du den Heiligen Geist in deinem Herzen wirklich wirken lässt, dann wirst du Frucht bringen. Und ich möchte mit einem Poetry Slam abschließen, der wirklich deutlich macht, worum es geht, was ich versucht habe zu erklären. Worum es geht, wirklich sein Leben mit Jesus zu leben. Und lasst es einfach auf euch wirken. Wir müssen wirklich begreifen, dass es nichts bringt, sein Christenleben nur so vor sich herzuleben. Christsein heißt aufzustehen und heißt aktiv werden. Christsein heißt, sich gebrauchen zu lassen. Und Jesus möchte in dein Herzenshaus und er möchte bei dir aufräumen. Er will, dass du ihm vertraust, dass du dich wirklich fallen lässt in seine Arme und dass du alle anderen Dinge, die dich von ihm wegziehen, dass du die beseitigst. Ob das innere Probleme sind, wie Stolz oder Sorgen, wie Zweifel, Prüfungen, in denen du gerade steckst, irgendwelche anderen Steine, dann räum diese Steine aus deinem Herzen raus. Oder ob es äußere Probleme sind, wie Party, Geld, Sex, Internet, irgendwelche anderen Dornen, dann pack sie an der Wurzel und reiß sie raus. Oder vielleicht lässt du Jesus nicht mal in deine Tür rein und er steht noch vor deinem Haus und wartet. Dann möchte ich dich heute einladen, den ersten Schritt zu gehen und die Tür aufzumachen und dich fallen zu lassen in die Arme von Jesus und ihm wirklich zu vertrauen, um ihn wirklich zu erleben. Das Geheimnis, das ist nicht mehr geheim und Jesus liebt dich und er ist für dich am Kreuz gestorben. Und es ist jetzt deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Lass Jesus dich wirklich verändern. Lass den Geist in dir wirken. Lass wirklich Früchte entstehen. Lass dich gebrauchen. Mach dein Herz zu einem guten Boden, der Früchte bringen kann. Jesus, das ist so ein Schritt, sich wirklich fallen zu lassen. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Und ich möchte beten, dass Leute das tun, dass Leute sich fallen lassen in deine Arme, weil sie merken, dass du da bist. Weil sie darauf vertrauen, dass du auffängst. Und ich möchte beten für die, die das schon getan haben, dass sie wirklich verstehen, was es heißt, Christ zu sein, was es heißt, dir nachzufolgen, was es heißt, Steine wegzuräumen, Dornen abzuhauen und dir wirklich die erste Priorität im Leben zu geben. Schenk dir, dass wir das verstehen und dass wir das umsetzen, ganz praktisch in unserem Alltag, uns jeden Tag für dich entscheiden. Ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist in uns wirkst, dass du uns veränderst, dass du durch uns Früchte entstehen lässt, auch wenn wir immer wieder fallen, wenn wir immer wieder Dinge tun, die falsch sind, die schlecht sind, dann bist du trotzdem da und liebst uns und möchtest uns vergeben und uns trotzdem gebrauchen. Und dafür danke ich dir und möchte dich wirklich bitten, dass du uns veränderst, sodass wir dir immer ähnlicher werden. Amen.